mit uns in der Bibel zu arbeiten, was, denke ich, für uns alle sehr wichtig ist. Es geht um Glauben bewahren und wir wollen uns dazu Stellen aus dem Alten Testament anschauen, wo es um den König Asa geht. Asa, wer war das? Ich will uns mal alle auf den Stand bringen und uns mal kurz einführen in die Folge der Könige von Israel, denn Asa war ein König in Israel. Und wenn wir an die Könige in Israel denken, fallen uns erstmal ja Saul, David, Salomo ein. Und ja, wie es dann so weitergeht, da wird es dann vielleicht schon etwas dünner. Wer dann folgte nach Salomo, das war dann Rehabeam. Und unter Rehabeam wurde das Reich aufgeteilt, gab so Konflikte und so weiter und so fort, und wurde aufgeteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und wir folgen heute dieser Südreich-Ecke, und zwar nach Rehabeam. Es war also der Sohn von Salomo, der war eben der erste König im Südreich. Und da folgte Abia und danach kam Asa. Und um den soll es heute gehen. Wir wissen nicht genau, wie alt Asa war, als er den Thron bestieg, als er als König eingesetzt wurde. Die Bibel berichtet, dass er insgesamt 41 Jahre lang regiert hat und sein Vater Abia nur 3 Jahre. Also es ist deswegen wahrscheinlich, dass er sehr jung König wurde. Und ja, man kann davon ausgehen, dass er vielleicht ungefähr 20 Jahre oder so in den 20ern irgendwo war, als er den Thron bestieg. Und das wird so die erste Erkenntnis sein heute Morgen. Asa legte einen grandiosen Start hin als König. So, jetzt muss ich mal weiterklicken. Das Klickteil hier hatte ich jetzt unten liegen lassen. Und zwar, wir lesen dazu aus dem 1. Könige, im Kapitel 15, ab Vers 9. Und im 20. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda, also über Südreich. Und er regierte 41 Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Maacha, die Tochter Abishaloms. Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Und er schaffte die Tempelhure aus dem Land und tat alle Götzen weg, die seine Väter gemacht hatten. Auch seine Mutter Maacha entfernte er aus ihrer Stellung als Gebieterin, weil sie der Aschera ein Standbild gemacht hatte. Und Asa rottete ihr Standbild aus und verbrannte es im Tal Kidron. Die Höhen aber wichen nicht. Doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn alle seine Tage. Und er brachte die heiligen Gaben seines Vaters und seine eigenen heiligen Gaben ins Haus des Herrn. Silber, Gold und Tempelgeräte. Wow, da kann man nur sagen, da war mal einer radikal für Gott. Er entfernte sogar seine Mutter aus ihrer Stellung, weil sie eine Götzenanbeterin war. Er reinigte den Tempel und das Land von allen Götzen seiner Vorfahren und tätigte sogar eine Großspende an Gold, an Silber, an Tempelgeräten. Im Parallelbericht im 1. Chroniker findet man ein weiteres Ereignis, wo Asa vorbildliches Gottvertrauen zeigte. Da kommen die Kuschiter und wollen Krieg führen gegen Asa, also gegen das Südreich. Die Kuschiter waren ein antikes Volk im heutigen Sudan, das zeitweise groß war, also sogar Ägypten beherrschte. Es wird in der Bibel auch oft als das Volk der Äthiopier bezeichnet. Asa weiß, das schaffen wir alleine nicht. Vor einem Krieg ist es sinnvoll, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie viel habe ich und wie viel haben die anderen. So hat es auch Asa getan, und die Bibel berichtet eben, dass Asa so circa 580.000 Mann hatte mit Schildern, Speeren und Bögen. Und der Kuschiter Serach, also so hieß der gegnerische König hingegen, hatte ein Heer von 1.000 mal 1.000 Mann und 300 Streitwagen. Also circa doppelt so viele wie Asa, und der war offenbar auch besser ausgerüstet. Also der Feind war besser aufgestellt, sodass er andere Königreiche angreifen, erobern und auspressen konnte. Kleine Nebenbemerkung, ich hatte gehofft, oder wir hoffen sicherlich alle, dass sich die Menschheit in den 3000 Jahren seither eines Besseren besinnt, dass sie dazulernt. Wenn wir aber so in die Nachrichten schauen, muss man leider feststellen, es hat sich bis heute nichts geändert. So, also, was macht Asa in dieser Situation, wo es wirklich hoffnungslos war für ihn? Wir lesen weiter. Wir lesen weiter in 2. Chronik 14, Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Merkt ihr, wie viel Glauben und Vertrauen da ist? Niemand kann etwas gegen Gott ausrichten. Und natürlich, es kam so, er gewinnt. Welch ein Sieg! Was war dieser junge König Asa nur für ein Glaubensgigant? Sein Sieg über die Kuschiter war in eine Reihe zu stellen mit den wunderbaren Siegen seines Urgroßvaters David. Das Buch Chroniker schwelgt richtig in der Darstellung, wie viel Beute Asa und seine Kämpfer gemacht hatten. Mit wie viel erbeuteten Tieren sie nach Jerusalem zurückkehrten. Und da kam ihnen der Prophet Asaria entgegen und wir lesen: Und der Prophet Asaria ging hinaus Asa entgegen und sagte ihm: Hört mich an, Asa, und ganz Juda und Benjamin, also die zwei Stämme des Südreichs. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er auch euch verlassen. Und sie opferten dem Herrn an jenem Tag von der Beute, die sie heimgebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme und mit Jauchzen unter Trompeten und Hörnerschall. Und ganz Juda freute sich über den Schwur. Und sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Welch Betonung hier liegt. Also es immer wieder kommt durch. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Sinn, mit ihrem ganzen Sein suchten sie den Herrn. Und Gott ließ sich von ihnen finden. Er antwortete ihm, Asa und dem ganzen Volk. Und es führte dann dazu, dass sie dann Ruhe hatten ringsum von den umliegenden Völkern. Es war Frieden im Land und kein Krieg bis zum 35. Jahr der Regierung Asas. Also das Südreich Juda und Benjamin mit Jerusalem als Hauptstadt blühte auf, sodass es sogar attraktiv wurde für Fremde aus Ephraim und Manasse und aus Simeon, die bei ihnen wohnten. Denn in Menge waren sie aus Israel zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war. Das ist Segen Gottes. So sieht Segen Gottes aus. Ruhe, Sicherheit, Frieden und Versorgung und damit sogar Attraktivität für Außenstehende. Ich will das mal übertragen. Die bisherige Geschichte Asas ist ein Bild für ein junges, begeistertes Glaubensleben. Du hast dich bekehrt, Jesus und du, ihr seid, ja Jesus, du bist Feuer und Flamme für ihn und du tust die Dinge weg in deinem Leben, wo du weißt, dass sie Gott nicht gefallen. So wie Asa eben es mit den Götzen getan hatte. Bei mir waren es damals ja so ein bisschen zweifelhafte CDs, die ich weggetan hatte. Du schaffst dir neue Prioritäten in deinem Leben, entfernst Personen und Dinge, die dich beherrschen. Bei Asa war es die Mutter, die einen schlechten Einfluss auf ihn und das ganze Land hatte. In meinem Leben war es damals der Sport, der mich und meine Zeit zu sehr beherrschte. Ich habe mich damals für den Sonntagsgottesdienst und gegen den Sport entschieden, wobei ich betonen muss und betonen will auch, dass mich der Sport in meiner Jugend vor vielen Blödsinn bewahrt hat. Also er war sehr gut für mich, auf jeden Fall, zeitlang, aber als junger Erwachsener dann habe ich von Herzen neue Prioritäten gesetzt in meinem Leben. Weniger Sport, mehr Jesus, mehr auch Familie damals. Ja, und nächster Punkt. Du setzt deine Ressourcen ein als junger Christ, um Gott zu dienen. Bei Asa waren es die goldenen und silbernen Geräte für den Tempeldienst. Mir hat Gott damals aufs Herz gelegt, einen Jugendkreis zu starten. Und der Feind erlebt in dieser Zeit schwere Niederlagen, weil du dich ganz auf Gott verlässt. Bei Asa war es eben, wie wir gelesen hatten, die befeindeten Kuschiter. Bei mir würde ich da vor allem meine Taufe anführen. Kurzum, im jungen Glaubensleben geht es eher so von Sieg zu Sieg. Es ist geprägt von hingegebener Nachfolge und von vielen mega coolen Erfahrungen mit Jesus. So, jetzt könnten wir eigentlich schließen, oder? Und könnten uns alle freuen. Aber das Thema für heute heißt ja Glauben bewahren. Also der Start war gut bei Asa. Glauben bewahren. Wenn wir nun über viele Jahre mit Jesus in dieser Welt unterwegs sind, bei mir sind es inzwischen 40 Jahre, erleben du und ich auf der einen Seite viele Momente des Segens durch Gott und mit Gott. Auf der anderen Seite hält das Leben aber auch leider weniger schöne Momente parat. Das Leben ist leider, und so ist eben die Lebenserfahrung, geprägt von Versuchungen, von Ängsten, von Leid, von Betrug. Denn da ist einer, der es tatsächlich darauf anlegt, dich und mich kaputt zu machen und wieder vom Glauben abfallen zu lassen. Ich bejahe von ganzem Herzen Predigten, die betonen, wie gesegnet und wie geliebt wir sind in Jesus. Das ist so. Das unterschreibe ich sofort. Das ist auch wunderbar und entspricht auch meinen Erfahrungen. Und dieser Zuspruch ist uns immer wieder notwendig auch. Aber ich vermisse manchmal die Ehrlichkeit, von den Schwierigkeiten des Christseins zu hören und zu reden. Die gehören leider auch dazu. Und vor denen müssen wir gewappnet sein und tief im Herzen wissen, Jesus ist auch da mit mir, im Sinne von Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und genauso schwierig sehe ich es auch, wenn ein bisschen einseitig betont wird, dass mit einer einmaligen Bekehrung für uns alles erledigt ist. So quasi wir das Ticket in den Himmel gelöst haben, egal wie unser Leben danach weitergeht. Das sehe ich eher nicht so. Denn ich übertrage es mal so ein bisschen auf das Bild der Ehe. Dieses Ja und dieses Ich liebe dich am Standesamt oder am Traualtar reichen nicht für die nächsten Jahrzehnte. Da müssen Taten der Liebe, des Zueinanderstehens, des Aneinanderfesthaltens und des Einandervergebens folgen. Sonst hat die Ehe keinen Bestand. Und so ist es, denke ich, auch in unserer Beziehung zu Jesus. Und so war es auch bei Asa. Denn wenn man nun im ersten Chroniker weiterliest, so stellt man fest, von diesem Gottvertrauen des jungen Königs Asa ist furchtbarerweise im Alter nicht mehr viel übrig. Asa, der Superheld des Glaubens und ein Segen für die Bevölkerung, hat sich leider im Alter verändert. Jahre später denn gab es einen anderen Konflikt. Da kamen nicht die Kuschiter, da kamen die Brüder aus dem Nordreich. Ja, was wäre nun unsere Erwartung gewesen? Ein weiser König, der Segen und Versorgung Gottes in seinem Leben oft und vielfältig erlebt hat, geht jetzt doch so vor wie früher. Wir würden erwarten, dass jemand, der derartige Siege Gottes erlebt hat, auf seine Erfahrungen baut, wenn der nächste Feind kommt, wieder betet und wieder auf Gottes Hilfe vertraut. Aber wir lesen leider nichts davon, dass Asa betet. Was er stattdessen macht, ist, er nimmt den Tempelschatz und bezahlt damit den syrischen König, damit dieser seinen Bund mit dem Nordreich bricht und ihm hilft. Er nimmt also die Schätze, die er selbst dem Tempel gespendet hat, aus dem Tempel wieder raus, nimmt quasi Gott seinen Tempelschatz weg und macht daraus Bestechungsgeld. Und wenn man das so liest, denkt man, das ist aber komisch, dass Asa jetzt nicht betet, sondern Bestechungsgeld in die Hand nimmt, um einen anderen ungläubigen König zu bestechen, dass der ihm gegen die Brüder aus dem Nordreich hilft. Und ihr ahnt schon, die Geschichte wird noch dramatischer. Der Plan scheint zwar erstmal zu funktionieren, das Nordreich zieht sich tatsächlich zurück, aber Gott schickt jetzt seinen Propheten, der im Auftrag Gottes mal nachfragt, was da jetzt eigentlich los ist, was das jetzt eigentlich soll. Und wir lesen im 2. Chroniker 16, Abvers 7, zu jener Zeit kam der Seher Hanani, also ein anderer Prophet, zu Asa, dem König von Juda, und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast, also Aram steht für Syrien, und das war eben der König, dem Asa das Bestechungsgeld gegeben hatte, dass er quasi das Nordreich von Norden her, von Syrien her bedrängen sollte. Also, weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Das heißt, Asa hätte mit Gottes Hilfe nicht nur das Nordreich in Schach gehalten, sondern hätte auch gleich Syrien mit einnehmen können. Wir lesen weiter in Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, die ungeteilt auf ihn, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das sagt dieser Seher, der Prophet Hanani. Und es ist, denke ich, eine tolle Stelle auch zum Auswendiglernen. Ich lese deswegen nochmal. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und Hanani sagt auch, hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Kriege haben. Ja, Hanani, der Seher, der Prophet, redet im Auftrag Gottes und er fährt dem Asa gewaltig gegen den Karren. Was denkt ihr nun, wie Asa auf diese Ansage des Propheten reagiert? Und das muss man jetzt dabei wissen. Kritik offenbart mein Herz. Kritik offenbart mein Herz. Wenn dir das noch nicht klar ist, achte mal darauf, wenn dich jemand kritisiert, wie du mit Kritik umgehst. Kritik offenbart mein Herz, mehr als alles andere wahrscheinlich. Und so ist es auch hier. Wir würden gerne lesen, Asa tat Buße, demütigte sich vor dem Herrn. Ähnlich wie es sein Urgroßvater David getan hatte, als ihn der Prophet Nathan mit seiner bösen Tat rund um Bathseba und diese ganze Geschichte konfrontiert hatte. Aber Asa, wie reagierte er? Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn ins Gefängnis in den Block, also in Ketten. Denn er war wütend auf ihn. Auch tat Asa zu dieser Zeit einigen von dem Volk Gewalt an. Also wenn du dich als Christ bezeichnest und Gott redet zu dir durch einen Bibelvers, durch eine Predigt, durch einen Haus oder im Hauskreis oder durch ein Zitat, das du irgendwo liest, also einfach in dein Leben hineinspricht und du wirfst das Wort Gottes ins Gefängnis, dann überleg da nochmal. Denk drüber nach. Werde nicht sauer und verwirf das Wort Gottes nicht sofort. Das ist ganz sicher immer falsch. Denn Gott hat im Zweifelsfall immer recht. Und ja, da muss man sich vielleicht erstmal Demut verordnen und ein bisschen über das Leben und über Gott und das, was er gesagt hat, nachdenken. Leider tat Asa nicht so. Er wurde wütend, sperrte den Propheten ein und beließ es aber auch nicht damit, sondern vergriff sich sogar an seinem Volk. Was genau passiert war damals und warum Asa so handelte, wissen wir nicht. Leider wird da die Bibel nicht genauer. Aber aus dem Kontext schließe ich, der ist negativ Und wir können leider davon ausgehen, dass Asa seine Machtstellung da missbraucht hat. Denn ein König, eine Regierung, wie Gott sie sich wünscht, steht immer für Recht und niemals für Gewalt. Wir sehen, Asa hat im Alter nicht mehr Gott vertraut. Gott lässt im Laufe unseres Lebens Dinge zu, um unseren Glauben zu prüfen. Paulus spricht im Römerbrief vom Maß des Glaubens und ermahnt uns gleichzeitig, nicht hochmütig zu sein. Er schreibt in Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und wenn es ein Maß gibt, dann muss es auch so sein, dass unser Glaube bemessen werden kann. Ich denke, die Frage ist berechtigt und wichtig. Woran kann ich meinen Glauben bemessen? Und ich würde mal zwei herausragende Dinge benennen, die uns zeigen, wo wir stehen, was sozusagen der Maßstab ist an unserem Glauben. Und das erste ist Gebet. Jakobus formulierte einmal so: Viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also das Gebet, die Zeit alleine mit Gott, ist und sollte sein das Zentrum unseres geistlichen Lebens. Das ist die Zeit, an der mein Leben hängt. Es ist die Zeit alleine mit Gott, wo ich mein Herz vor Gott ausschütte und ihm das an zurecht und von ihm das an zurechtdrücken, an Hilfe, an Vergebung, an Trost, an Weisung, an Bewahrung bekomme, was ich jeden Tag brauche. Und dabei sollten jetzt nicht so sehr unsere eigenen Belange im Vordergrund stehen in unserem Gebet, denn als Gemeinde, als Gläubige sind wir in erster Linie dazu aufgerufen, dafür zu beten, dass das Reich Gottes wächst. Und ich kann nur dazu ermutigen, Mut und Ausdauer darin an den Tag zu legen, für andere Menschen zu beten. Darin vor Gott zu entscheiden, vor Jesus zu erscheinen und zu sagen, Vater im Himmel, das sind noch viele aus meinem Umfeld, die ich kenne, die sich noch nicht bekehrt haben. Wirke du in das Leben dieser Menschen Wunder hinein, dass sie verstehen, was das Evangelium ist und dass sie eine Entscheidung für dich treffen können. Wir können das nicht machen natürlich, dass sich Menschen entscheiden. Das bleibt immer noch ihr freier Wille. Aber wir können darum beten, dass das Ganze drumherum so gestaltet wird, dass ihnen die Entscheidung möglichst einfach wird. Also das Gebet ist das Zentrum unseres geistlichen Kampfes. Und deswegen sollten wir auch verstehen, warum der Teufel und seine Engel alles daran tun, alles dafür tun, um uns vom Beten abzuhalten. Und warum Entmutigung, Zweifel, Ablenkung uns immer wieder vom Beten ablenken wollen. Und das wird, denke ich, auch nicht aufhören, solange wir leben hier. Wie oft habe ich wenig Lust zu beten, bis ich dann anfange und feststelle, was ist es doch für eine Qualitätszeit in meinem Leben, mit Gott zu reden, mich mit ihm auszutauschen, mich mit ihm in eine Frequenz, in eine Wellenlänge zu bringen. Ja, warum ist das Gebet so angefochten? Hat der Teufel so viel Angst davor? Genauso ist es, denke ich. Also, das war der erste Maßstab unseres Glaubens. Wie viel Ausdauer lege ich im Gebet an den Tag? Der zweite Maßstab ist, denke ich, das Zeugnis eines veränderten Lebens. Paulus schreibt davon, dass wir mit unserem Leben das Evangelium zieren. Von Anfang an in der Kirchengeschichte sind es ganz normale Menschen, deren Leben vom Evangelium bzw. von Jesus und ihrer Jesusnachfolge auf den Kopf gestellt wurde. Von Anfang an ist der Umgang der Christen untereinander ein ganz kraftvolles Zeugnis von der Echtheit des Evangeliums. Von Anfang an ist die Gemeinschaft der Christen ein kleines Stück Gegenkultur zu dieser Welt, eine Kolonie des Himmels mitten in dieser Welt. Und es sind unsere Gewohnheiten, mit denen wir deutlich machen, wem wir dienen. Es sind unsere Gewohnheiten, es ist unser Gehorsam, durch den wir der Welt predigen. Und unser Gehorsam ist der beste Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich von Gott gesandt wurde und dass wir seine Jünger sind. Und dass das Evangelium genau das ist, was es vorgibt zu sein, nämlich eine lebensverändernde Botschaft. Das ist der beste Beweis für ein verändertes Leben. Als Christen sollten wir Liebe leben. An dieser Liebe zueinander sollen wir tatsächlich erkannt werden. Das ist unser Auftrag. Und deswegen, wenn sich jemand bekehrt, dann wünsche ich mir, dass er später sagt, ich habe mich unter anderem deswegen bekehrt, weil ich es an eurem Umgang miteinander gemerkt habe, dass da was anders ist. Also wir können uns messen lassen, vor allem eben durch Gebet auf der einen Seite und aber auch durch ein verändertes Leben als Zeugnis auf der anderen Seite. Das sind, denke ich, so die wichtigsten Maßstäbe unseres Glaubens. Kommen wir nochmal kurz zurück auf Asa. Er hat im Alter nicht mehr auf Gott so vertraut wie in seinen jungen Jahren. Er lässt sich durch das Wort Gottes nicht mehr zur Buße bewegen und er handelt ungerecht an seinem Volk und dann wird er auch noch krank. Im 2. Chroniker 16, Abvers 12 lesen wir, im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer, aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und das entscheidende Wörtchen in diesem Vers ist dieses Aber, ich habe es unterstrichen. Es ist nämlich das Letzte, was wir in der Bibel über Asa lesen. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Um es nur klarzustellen, wenn du krank bist, geh zum Arzt und suche den Herrn. Wir machen beides. Bei Asa geht es darum, was er nicht tut. Auch in seiner Krankheit sucht er nicht den Herrn. Leider steht Asa in seiner Entwicklung nicht alleine da. Die Bibel ist da brachial ehrlich. Da gibt es nicht nur Asa, sondern auch Saul, auch Salomo, auch Joas, Amasia. Das waren alles Könige, die haben gut angefangen und aber nicht gut geendet. Sie wurden schlecht, sie haben in ihrem Glauben nachgelassen, immer wieder. Können wir das leider lesen. Es scheint nicht selbstverständlich zu sein, mit dem Glauben gut anzufangen und aber auch gut weitermachen bis zum Ende. Asas Ende selbst wird jetzt nicht weiter beschrieben. Vielleicht hat er die Kurve ja noch gekriegt. Wir werden es sehen in der Ewigkeit. Aber ich stelle jetzt mal die Frage in den Raum, warum bitte schön sollten Gläubige nach Jahren des Gläubigseins ihren Glauben, ihr Vertrauen auf Gott wegwerfen. Und ich adressiere das jetzt nicht nur an die Älteren unter uns. Im Alter scheint es nicht leichter, sondern manchmal sogar schwieriger zu werden, denke ich, wenn so die Krankheiten dazukommen, die Kraft so fehlt, Schwierigkeiten vielleicht sind, scheint es nicht gerade einfacher zu werden. Aber ich adressiere das auch an die Jüngeren. Wie viele, die mit mir gläubig wurden vor vielen, vielen Jahren, folgen denn jetzt noch Jesus? Wie viele sind noch dabei? Und auch bei meinen eigenen Kindern sehe ich zurzeit eher Irrwege als Nachfolge. Warum ist das so? Da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen. Die Antwort ist scheinbar einfach, aber eigentlich auch schwierig. Denn viele unter uns oder wahrscheinlich wir alle haben auch Schwieriges mit Gott erlebt. Vielleicht Komisches, um ihm weiter noch zu vertrauen. Es ist ein Phänomen, was im Hebräerbrief mit Mangel an Glaube benannt wird, mit Mangel an Gnade benannt wird. Da steht in Hebräer 12, Vers 15, das ist die nächste Bibelstelle, die ich lesen möchte. Und achtet darauf, dass nicht jemand an Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit oder der Verbitterung aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Also im Sinne dessen, dass die Gemeinschaft mit Sünde befleckt wird. Warum geht es hier bei diesem Thema Mangel an Gnade? Diese Stelle ruft auf die Mitgeschwister zu achten, dass nicht jemand von den Mitgeschwistern an Gottes Gnade Mangel leidet, damit nicht dieser aus Bitterkeit, aus Verhärtung des Herzens sich von Gott abwendet. Mangel an Gnade, was ist damit gemeint? Wenn wir als Gläubige leben, dann brauchen wir jeden Tag Gott. Wir brauchen jeden Tag die Gnade Gottes. Wir brauchen es jeden Tag ins Gebet zu gehen. Wir dürfen und sollen jeden Tag vor dem Thron der Gnade erscheinen und Gott darum bitten, dass er sich von uns finden lässt. Und lasst uns das auch tun, mit Freimütigkeit hinzutreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir jeden Tag mit ihm, mit unserem Herrn Jesus, unser Leben und unsere Anliegen besprechen. Wodurch entsteht nun dieser Mangel an Gnade? Er entsteht dadurch, denke ich, dass, wenn ich eine Not habe und ich sie vor Gott bringe, er aber nicht so reagiert und sich scheinbar nicht so finden lässt. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das wünschen würde und nicht so, wie ich es erwartet hätte. Ein Mangel an Gnade ist für das eigene Glaubensleben echt gefährlich, weil aus diesem Mangel eine Bitterkeit entsteht, wie wir es gerade gelesen haben. Und diese Bitterkeit, die ist für das Glaubensleben wirklich gefährlich. Denn diese Bitterkeit kann sich auswachsen und es kann daraus ein Misstrauen Gott gegenüber entstehen und sogar Unglaube. Ich meine damit, ich suche Gottes Gnade, ich suche Gottes Angesicht, ich bete und Gott hört nicht. Beziehungsweise Gott antwortet nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und ich denke dann irgendwann, naja, dann kann ich sie auch sein lassen. Und wenn dieser Mangel an Gnade zunimmt, höre ich auf, Gott mit meinen Nöten, ja, zu Gott mit meinen Nöten zu kommen. Und das Beten wird vielleicht dann nur Routine. Und du stellst dir selber die Frage, warum bete ich zu Gott? Und dieses zuversichtliche Beten aus einer intensiven Beziehung heraus, ja, wo mir Gott zwar nicht alles gibt, was ich mir vorstelle, aber ich erlebe doch, dass es sein Plan für mein Leben ist. Und ich erlebe, das ist immer noch das Beste, denn Gott hat ja den Durchblick. Und dieses zuversichtliche Beten, diese intensive Beziehung, die brauchen wir so dringend. Ich will es nochmal anders formulieren, damit es auch wirklich gut verstanden wird. Als junger Christ wird mir Gott vorgestellt als Freund, als liebender Vater, als guter Hirte. Und intuitiv verbinde ich damit ein bisschen eine bestimmte Qualität von Beziehung. Ich kann auch nicht anders. Das verbindet sich so in mir auch. Eine Beziehung, wo Gott sich um meine Probleme kümmert, ja, das ist das, was ich erlebe als junger Christ. Und wenn ich dann so ein paar Jahre lebe mit Gott und dann feststelle, ja, die Dinge kommen doch anders als gehofft. Ich erfahre Leid, ich erfahre Krankheit, ich erfahre Misserfolg. Das Christsein fühlt sich irgendwo nicht mehr ganz so an, wie ich es irgendwo anfänglich kennengelernt habe. Dann kann es sein, dass ich in mir irgendwo erlebe, dass sich da so ein Gefühl einschleicht, da stimmt irgendwas nicht. Und deswegen kann es eben passieren, dass ich jedes Jahr, wo sich Gott anders verhält, wo ich es erwarte, ja, als ich es erwarte, dass ich da immer wieder ein Stück skeptischer werde. Ich habe einen Wunsch und ich bringe diesen Wunsch zu Gott und der macht es eben nicht so, wie ich es will und macht es etwas anders vielleicht. Und das klingt vielleicht, wenn man eben jung ist, im Glauben noch gar nicht so schlimm. Ja, Gott darf das tun, was er will. Denn wir hören als junger Christ von erfahrenen Christen, ja, Gott hat bestimmt einen Plan damit. Da wird schon noch was draus werden. Und dann lebst du aber so 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre oder noch länger. Und langsam, wenn du eben nicht aufpasst, wächst der Zweifel. Der Zweifel an Gottes Güte. Und mit dem Zweifel kommt der Frust. Und mit dem Frust kommt dann so etwas wie Dienst nach Vorschrift vielleicht im Reich Gottes. Dann kommt vielleicht sowas wie innere Kündigung, wo du vielleicht noch in den Gottesdienst gehst, aber dann, ja, nicht mehr so hundertprozentig Gott vertraust, sich noch immer wie früher von Herzen für das Reich Gottes zu engagieren und sich wie früher eben ja, zu engagieren im Reich Gottes und zu sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das alles war vielleicht früher nur mal. Und im Zweifelsfall veräußere ich lieber meinen Tempelschatz und gehe ganz ohne Gebet zum Arzt. Aber um Gottes Hilfe zu bitten, scheint dann irgendwann vielleicht weit weg zu sein. Ich hoffe, dass das jetzt rüberkam auch. Und ich denke, es ist wichtig zu verstehen, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, ist es wichtig, 4 Dinge im Auge zu behalten, die wichtig sind für uns, damit uns dieses Thema mit dem Glaubensverlust oder diesem Zweifel, diesem Mangel an Gnade, damit uns das nicht passiert. Es sind 4 schwierige Dinge. Die will ich uns noch benennen. Punkt 1. Du kannst Erfahrungen mit Gott nicht konservieren. Das kann man sehr gut sehen am Beispiel von Asa. Er war in seinen jungen Jahren in der Vergangenheit einer, der Erfahrung gemacht hatte, dass Gebet und Gottvertrauen ihm im Kampf gegen die Kuschiter den Sieg eingebracht hatten. Aber das war irgendwann nur noch eine Erfahrung. Die Jahre und die Jahrzehnte dann irgendwann in Asas Leben zurücklagen. Sie reichten nicht aus, um in einer späteren Lebensphase, in einer ganz vergleichbaren Situation, ihn dazu zu bringen, noch wieder Gott noch einmal zu vertrauen. Asa und, denke ich, auch wir müssen aufpassen, Erfahrungen mit Gott sind nicht konservierbar. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in allen Lebensphasen, auch bis ins höhere Alter hinein, immer wieder neue Erfahrungen mit Gott machen. Lasst uns bloß nicht abgeklärt werden. Trau dich raus aus der Komfortzone. Lebe jederzeit so, dass du immer wieder die Abhängigkeit von Gott erlebst und so unterwegs bist, dass du immer wieder neue Dinge auch angreifst und neue Erfahrungen in jedem Alter mit Gott machst. Und diese Dinge zeigen dir dann in deinem Leben, Gott ist Realität und wirkt auch bis heute. Punkt 2. Gott lässt sich nicht zähmen. Auch dieser Punkt hat es in sich. Wir wissen zwar, Gott ist gut, Gott ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe ihn, ich vertraue ihm. Und Gott aber führt mich ja auch, wie gerade eben schon ausgeführt, in Situationen hinein, die eben auch durchaus als schlimm bezeichnet werden können. Ja, auch das habe ich in meinem eigenen Leben erleben müssen. Es gibt auch Verzweiflung im Leben, es gibt auch Überforderung, Unsicherheit, manchmal völliges Unverständnis, warum Gott es zulässt. Und deswegen muss ich eben auch aus eigener Erfahrung sagen, Gott ist Gott. Und wenn man denkt, man kann ihn manipulieren, wie auch immer, man kann ihn zähmen, man kann ihn irgendwo vor seinen eigenen Karren spannen, um seine eigenen egoistischen, vielleicht sogar frommen Ziele zu verfolgen, dann muss man wirklich irgendwann feststellen, das funktioniert so nicht. Punkt 3 schließt sich hier unmittelbar an. Das Tun Gottes lässt sich nicht begreifen. Lebe damit, dass du nicht verstehst, was Gott tut. Dazu sind wir, dazu bin ich und auch wir alle einfach nicht von unseren Kapazitäten her nicht in der Lage. Gott spielt in einer anderen Liga. Wir sind das Geschöpf, er ist Gott. Deswegen heißt es auch in Prediger 11, Vers 5, wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Damit haben wir als Christen wirklich oft Schwierigkeiten. Wir wollen verstehen, warum etwas geschieht. Wir wollen es irgendwie erklären oder irgendwie erklärt bekommen. Da passiert was in meinem Leben und ich will wissen, warum. Ich kriege den Job nicht. Ich will wissen, warum. Ich bin vielleicht immer noch Single nach vielen Jahren und wünsche mir, mit jemandem eine Partnerschaft zu haben, finde aber keinen und will wissen, warum. Aber Gott sagt mir nichts dazu. Komm nicht mehr auf den Gedanken, es mir zu erklären. Jedenfalls nicht jetzt. Vielleicht sagt das uns und erklärt es uns in der Ewigkeit, aber aktuell jetzt nicht. Ja, Gott können wir manchmal nicht verstehen. Und nun zum letzten Punkt, Punkt 4. Christsein ist herausfordernd. Man könnte auch formulieren, es ist nichts für Weicheier. Paulus sagt den jungen Christen auf seiner ersten Missionsreise, die sich gerade bekehrt haben, wir werden durch viele Schwierigkeiten ins Reich Gottes hineingehen. Wir müssen das verstehen. Unser Ziel ist die Ewigkeit. Dafür leben wir und für sonst nichts anderes. Und wenn du Christ wirst, ja, dann gibt es auch so ein Kleingedrucktes, das zu lesen gilt. Und Jesus hat uns in seinem Wort, in der Bibel, leider auch von Verfolgung geschrieben, von Angst, von Frust, von Ablehnung. Und wenn du denkst, dass das nicht ernst gemeint ist, ja, gerade in unserer heutigen Zeit, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, was auf uns als Christen zukommt. Aber sei gewappnet, dass da auch schwierigere Zeiten kommen können. Und wenn du denkst, dass man irgendwie die Liebe zum Geld und gutes Leben mit dem ewigen Leben verbinden kann, ja, lass dir sagen, du wirst enttäuscht werden. Wenn du denkst, dass man irgendwie von allen geliebt und trotzdem fromm sein kann, das wird vielleicht nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Gott ist nicht dein Butler, Gott ist der Herr. Und er schickt dich hier nicht auf diese Erde, auf diese Welt in den Urlaub, sondern Gott schickt dich als Botschafter in ein Kriegsgebiet, wo sein Reich, das Reich Gottes, mit dem Reich dieser Welt im Dauerkonflikt stehen. Ja, ich komme zum Schluss. Wiederhole nochmal die 4 Punkte, die wir für unser Glaubensleben, für eine reelle Sicht auf den Glauben und was es heißt, Christ zu sein, was es heißt, Glauben zu bewahren, dran zu bleiben, die wir wirklich im Auge behalten müssen. Du kannst Erfahrungen mit Gott nicht kultivieren. Gott lässt sich nicht zähmen. Gottes Wege sind tatsächlich manchmal für uns unergründbar. Und letztlich, Christsein ist ein Himmelfahrtskommando. Ja, nun, warum in aller Welt sollte ich dann Christ werden? Das ist ja quasi so eine Art Antibotschaft, die ich gerade predige. Das Kleingedruckte kann doch sehr erschrecken. Warum sollte ich nun Christ werden? Als Antwort will ich eine Stelle anführen, eine Aussage Jesu, eine Aussage von Petrus, die er einmal formuliert hat, und zwar auf die Frage von Jesus hin, angesichts dessen, dass viele Zuhörer Jesu das Weite suchten und weggingen von Jesus. Und Jesus fragte, wollt ihr etwa auch gehen? Er fragte die Jünger und Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Reicht dir das, wenn du weißt, dass Jesus, dass Gott für dich Mensch wurde, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist? Das ist die Frage. Und Jesus hat eine weitere Frage formuliert und mit der will ich schließen. Und die ist, denke ich, genau für uns heute Morgen. Und er hat uns gefragt und fragt uns heute Morgen, sagt mal, wenn ich wiederkomme, wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Das ist die Frage. Wird Jesus in meinem Leben finden, Glauben finden, wenn er wiederkommt? Wird er finden, dass ich den Glauben bewahrt habe oder bin ich zum Skeptiker geworden? Amen. Ja, wir haben jetzt eine kurze Zeit, mal drüber nachzudenken. Und ich bete dann zum Abschluss noch.